Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Grüße habe ich euch mitgebracht von der Stolberger Gemeinde. Fühlt euch herzlich gegrüßt. Und wir haben es heute oft gehört, ne? Die Größe Gottes haben wir heute oft besungen. Wir haben uns da ein bisschen abgesprochen. Ich möchte heute den Einstieg machen mit einem Zitat. Dem Gründer des überkonfessionellen Gebetshauses Freiburg, Rainer Harder, wurde mal folgende Frage gestellt. Warum kniest du so viel beim Beten? Er antwortete, warum kniest du so wenig beim Beten? Und eben dieser Herr Harder stellt bei einer seiner Predigten folgende Frage an die Gemeinde. Wie könnte man den Satz vervollständigen? Gott ist... Gott ist, was sagt ihr?
Gegenwärtig.
Allmächtig.
Barmherzig.
Gott ist die Liebe. Der Schöpfer. Ist alles nicht, was ich suche. Habt ihr noch ein paar Angebote?
Gott ist heilig.
Gott ist heilig. Das ist auch nicht, was ich suche. Hat man schon mal, will ich auch nicht. Soll ich es euch sagen? Allwissend ist es auch nicht. Gott ist groß, ist auch nicht. Man könnte jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde machen, ihr kommt nicht drauf. Gott ist furchterregend. Das ist ein Begriff, der ist in unserer Zeit auch in den Kirchen verloren gegangen. Gott ist furchterregend. Gottes Furcht. Wir sagen schnell, oh großer Gott, ach Gott, ach Gott, um Gottes Willen. Dann gibt es so Dialekte, die es noch zu verniedlichen in Deutschland, ach Gottsche. Gott ist furchterregend. Die Heiligkeit Gottes, die gilt doch heute so ein bisschen als verstaubt. Heiligkeit. Heiligkeit Gottes. Heiligkeit. Oh, du bist doch heute besonders heilig. Und manchmal ertappen wir uns doch selber dabei und denken über uns, oh, heute bin ich aber wieder besonders heilig. Gott als Kumpel zu sehen, das ist, ja. Gott als Vater, dem er doch ein bisschen manipulieren kann, indem man sich gut aufführt. Da drückt dann schon mal alle beide Augen zu. Da kriegen wir auch noch hin. Den ich mit vielleicht ein bisschen überreligiösen Getue mild stimmen kann. Oder wie ist es denn manchmal, wenn der Vater zu Hause Nein sagt, dann versuchen es die Kinder meistens über den Umweg der Mutter oder der Oma. Der liebe Gott, das kriegen wir hin. Mit was für einem Gott möchtest du durchs Leben gehen? Psalm 25, Vers 12. Wer ist nun der Mann, ich füge mal ein, die Frau, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Das ist ein schlimmes Wort, fürchten. Fürchten und Angst haben, das ist nicht, das war das Gleiche. Gottes Furcht, das vermisse ich ein bisschen, auch manchmal bei mir. Heutzutage Respekt, wir Menschen wenig. Kein Respekt mehr vor Politikern, die werden verhöhnt, öffentlich klein gemacht. Polizisten werden angegriffen. Ja, selbst in Feuerwehrleute und Sanitäter werden unser Land immer mehr angegriffen. Keine Respektspersonen mehr. Autorität wird immer mehr in Frage gestellt. Ich habe jetzt gelesen, dass die westliche Gesellschaft der Demokratie überdrüssig ist. Ja, was wollen wir dann? Eine Diktatur? Da haben wir dann freie Meinungsäußerung. Gottes Furcht, Das ist ein Synonym, wo ich gedacht habe, was kann man das heutzutage vergleichen? Was ist ein Wort, was ich gebrauchen kann? Ehrfurcht. Schaudern vor der Heiligkeit Gottes. Demut im Bewusstsein von seiner Größe. Heiliges Erschrecken. Hochachtung. Tiefer Respekt. Das kommt ein bisschen abstrakt vor, oder? Ich habe mal zwei Bilder aus meinem früheren Leben, das ich euch mal erzählen möchte, dass das ein bisschen anschaulich macht. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren einen Produktionsleiter, das war so ein richtiger harter Hund. Du warst froh, wenn du nicht ins Büro musstest von ihm. Ja, der war unnachgiebig, ich hab's, er hatte was drauf. Und du hattest keine Chance gegen ihn. Und wenn er nicht da war in seinem Büro, da hat sich niemand getraut, auf den leeren Stuhl zu setzen. Selbst wenn er 3 Wochen Urlaub war, du warst immer ungrüt, wenn du im Büro warst. Da war jetzt bloß die Sekretärin drin, aber du hast dich nicht wohl gefühlt in diesem Büro. Da ist dann irgendwann gegangen, wir hatten einen neuen Produktionsleiter und der war nicht mehr ganz so. Und es hat nicht lange gedauert, wenn er längere Zeit nicht da war. Ja, wenn er manchmal noch ein paar Stunden nicht da war, dass dann jemand reinkam ins Büro, sich bei ihm auf den Stuhl gesetzt hat. Das war vorher undenkbar. Du hättest gedacht, du sitzt auf heißen Stuhl. So einen Respekt hatte dieser Mann durch seine Art sich erworben. Ein zweites Bild, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich bin hier auf einem Bauernhof aufgewachsen. Mein Opa hatte alles Mögliche an Getier im Stall. Und zu DDR-Zeiten war das so bei den Bauern gang und gäbe, die haben so Ochsenfett gemacht. Die sind auch im Sommer nicht auf die Weide gegangen, die waren immer im Stall. Und das sind so Boxen gewesen, vielleicht so 1,50 Meter breit, so mit Holz abgetrennt und da hingen bei meinem Opa immer so zwei, drei Ochsen nebeneinander. Und da war Bambule, wenn die kurz vor der Schlachtung waren, wenn die abgeholt worden sind, da hat das manchmal steil gekracht, das sind die mit den Hörnern an den Brettern, haben sich dort, wow, das war richtig. Und für uns Kinder hieß es immer, geht ja nicht an diese Ochsen ran. Die schmeißen, oder wenn ihr dort reingeht in die Boxen, die zerquetschen euch, die merken das gar nicht, durch ihre Gewalt. Und wisst ihr, was wir gedacht haben, wenn die geholt haben, dann ist immer der LKW bis an die Pforte rangefahren am Stall, dann sind die so mit Elektroschocks, ich muss es einfach sagen, es war damals so, so auf den LKW buxiert worden. Und wir kleinen Jungs, mein Bruder und ich, wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind dann kurze Zeit drauf in diese Boxen rein, wo früh noch dieses Monster von Ochse stand. Und das immer, selbst heute kriege ich da noch Gänsehaut, das war immer ein Schaudern. Kommt er vielleicht nicht doch noch mal um die Ecke? Dieser Respekt vor dieser unheimlichen Kraft. Und jetzt komme ich zu meinem Predigttext. Es gibt einen Bericht von einem Menschen, der hat Gott erlebt. Der hat ihn gesehen. Und ich habe heute nichts. Ich habe euch beiden heute gesagt, es gibt heute keine Präsentation. Es gibt nicht mal einen Bibeltext hier vorne. Das ist heute alles unplugged. Ich lese euch jetzt diesen Text vor und ich bitte, dass ihr euch mal drauf einlasst. Vielleicht in eurem geistigen Auge das auf euch wirken lasst. Der Bibeltext steht in Jesaja 6, ab Vers 1 bis Vers 5. Jesaja 6, Vers 1 bis 5. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einen hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 ihren Leib, und 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimmen ließen die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über meine Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Bis dahin. Hier haben wir eine Beschreibung von einem Menschen, die uns zu denken geben muss. Hier sitzt ein Herr auf dem Thron. Er schreibt von einem gewaltigen, erhabenen Thron, steht in manchen Übersetzungen. Und der Saum seines Gewandes füllt die kompletten Tempel aus. Es gibt keine Ecke in diesem Tempel, wo seine Gegenwart nicht ist. Ja, es gibt keine Ecke in diesem Universum, wo der Saum seines Gewandes nicht ist. So ein gewaltiger Herr sitzt dort auf dem Thron. Und jetzt kommt diese Beschreibung. Mächtige Engel, kriege ich noch hin, kann ich mal was vorstellen, mit 6 Flügeln. Was muss das für diesen Mensch für ein Anblick gewesen sein? Solche mächtigen Wesen. 6 Flügel, mit 2 bedecken sie ihre Gesichter, mit 2 ihren ganzen Körper und mit 2 Flügeln fliegen sie. Das ist für uns fast nicht vorstellbar. Und sie rufen 3-mal heilig. Und das muss so gewaltig sein, diese Stimmen, dass dieser ganze Tempel erbebt. Stellt euch das mal vor. Das ist unser Herr. Ich saß gestern vor meiner Predigt und ich habe mir das ein paar Mal durchgelesen und ich dachte, ich mache mir gar kein Bild von dir, Gott, wie gewaltig du eigentlich bist. Dass selbst solche mächtige Wesen von Engel nur noch rufen können, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Was das für eine Ebene ist. Für uns fast unvorstellbar. Und jetzt geht es ja weiter. In dieser Gegenwart steht Jesaja. Und als er das erlebt, kann er nur noch schreien, ich bin verloren. Diese gewaltige Heiligkeit Gottes müsst ihr euch vorstellen, da ist nichts drüber. Das ist pure Heiligkeit. Da ist nichts Dunkles, nichts Finsteres. Da ist nichts, was an Bosheit oder Sünde überhaupt dort Bestand hat. Und dieser Jesaja steht dort und er kann nur noch schreien, ich bin verloren. Ich bin ein Sünder. Wenn wir einmal vor Gott stehen, werden wir baff sein, wie dieser Jesaja. Und nicht wie es vor vielen, vielen Jahren ein großer Repräsentant von der deutschen Kirche gesagt hat, also wenn ich einmal bei Gott bin, da habe ich auch ein paar unbequeme Fragen an ihn. Ich lese hier von Jesaja nichts von unbequemen Fragen. Und Jesaja hatte kein einfaches Leben. Das Einzige, was er erkannt hat, ich bin hier verloren. Ich bin auf diesem Posten, bin ich jetzt verloren. Sündhaftigkeit der Menschen, das ist heutzutage, das hört auch keiner gern. Hat in dieser Heiligkeit, das ist nicht kompatibel, das geht nicht. Sprüche 15, Vers 9, Gott verabscheut die Lebensweise der Menschen, die ihn missachten. Aber er liebt die, die seine Gebote lieben. Und Hebräer steht der Satz, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Haben wir eine Ahnung davon, wer über uns wacht? Spüren wir die Hand Gottes über uns, über jeden Menschen? Ja, wir haben Angst vor Krieg, vor Terror, vor Krankheit. Es gibt viele Dinge, für die wir Menschen Angst haben, auch berechtigt. Aber wir sollten uns fürchten vor dieser Heiligkeit Gottes. Jesaja konnte nur noch schreien, ich bin verloren. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Der Text geht weiter. Jesaja schreibt in Kapitel 6 oder Vers 6 dann, da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Gott sei Dank im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt für Menschen Rettung. In dem Moment, wo er erkannt hat, ich bin verloren, ich muss sterben, ich bin ein Sünder, ich komme aus einem Volk von Sündern, kommt dieser Engel mit einer glühenden Kohle und berührt damit seine Lippen und spricht zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist eine Wohltat. Egal, was wir in unserem Leben angehäuft haben, egal, was da zwischen uns und Gott steht, es kann uns vergeben werden. Wenn wir echt danach fragen, wenn wir einsehen, ja, ich bin ein Sünder. Wir hatten das erste Gebot Gottes im Kopf. Was steht denn da? Genau. Ich bin der Herr, dein Gott. In vielen Ausführungen steht dann, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ägypten, das ist ein Synonym für Sklaverei, für Gefangenschaft, für Unterdrückung. Eigentlich für das Leben, was wir als Menschen führen, wenn wir Gott nicht kennen. Es mag den Menschen gut gehen. Wir kennen viele, ne, die Arbeitskollegen, Nachbarn, alles so, die nicht mit Gott leben, denen geht es nicht verkehrt. Aber sie sind eigentlich in der Gefangenschaft, in einer, wie soll ich mal sagen, gefangen in einem Leben auf einem Planeten unter der Herrschaft der Sünde, das ist so. Wir sind doch täglich damit konfrontiert, dass wir uns selber manchmal dabei erwischen, wie wir zornig sind, wie wir wutig sind, ja, wie wir Hass haben, wie wir neidisch sind, schlechte Gedanken, die sich uns so in den Vordergrund schieben. Manchmal kann man nichts mehr dagegen tun, ne? Und er sagt hier, ich bin, ein schöner Satz, ne? Ich war oder ich werde sein, sondern ich bin der Herr, dein Gott, auch ein wunderschöner Vergleich zu diesen Erhabenheit des Jesaja. Ne? Dieser mächtige Gott, der dort auf diesem Thron sitzt, sagt hier, ich bin dein Gott. Und ich führe dich heraus aus Ägypten. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Habe ich nicht. Oh, das sind immer ein paar, die sich so in den Vordergrund drängeln, solche Götter, ne? Die Kohle. Und jeder hat so seine Dinge, so kleine Götter, die immer wieder mal versuchen, uns dort ein bisschen zu ärgern. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht, ach bitte, oder könntest du mal bitte, oder es wäre schön, wenn du, nein, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist ein Ding oder das ist eine Vorgabe, damit haben wir unser ganzes Leben lang zu tun. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, ach, wie es heutzutage ist, wir wurschteln uns so durch und irgendwo, nein, er stellt uns vor die Wahl, ich bin der Herr, dein Gott und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Lassen wir uns drauf ein. Oder, ich lasse jetzt mal einen schönen Satz, der Kirchenschwund in Deutschland, also die Kirchen waren ja immer Lehrer, hat ein was Gutes. Es sitzen bald bloß noch die in den Kirchen, die es wirklich ernst meinen. Schöner Satz, ne? Also gehe ich mal davon aus, alle, die ihr hier sitzt, ihr meint es wirklich ernst. Wenn man sich das so überlegt, hat er recht. Wir sehen manchmal früh, wenn wir unterwegs sind, mehr Leute früh zum Bäcker laufen, als in die Kirchen. Er hat uns herausgeführt aus Ägypten, aus unserem alten Leben. Und wo ging die Reise mit Israel hin? Ins gelobte Land. Wo ist unser gelobtes Land einmal? Im Himmel, in der Ewigkeit. Das ist, was ich oft auch aus den Augen verliere, weil man so im Alltag festhängt und wer noch werktätig ist, dann ziemlich so, ne? Zur Zeit ist Arbeit viel zu viel da und man könnte sich eigentlich vierteilen und man verliert das irgendwie aus den Augen und es spricht auch keiner mehr groß drüber. Aber das ist unser gelobtes Land. Da komme ich aber nur hin, wenn ich es mit diesem Gott, mit diesem allmächtigen Gott ernst meine. Wenn ich auch mir vor Augen führe, was es für ein Gott ist. Wir sind am Anfang, Jesaja schreit auf, ich bin verloren, ich bin ein Sünder. Und jetzt mache ich den großen Bogen ins Neue Testament, zu Johannes 3, Vers 16, dieser erhabene, gewaltige Gott. Und da steht über ihn, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Dieser Vergleich, diese unübertroffene Heiligkeit, müsst ihr euch vorstellen, ist so verliebt in uns Menschen, dass er bereit ist oder war, seinen Sohn hierher zu schicken, obwohl er genau gewusst hat, was wir Menschen mit ihm machen. Kann etwas eindrücklicher sein oder mehr überzeugen, dass Gott es mit uns gut meint, als diese Tat? Ich glaube, wir werden das auch so richtig begreifen, wenn wir mal vor ihm stehen. Wenn wir, sag ich mal, wenn unsere Gedanken durch ihn so erweitert werden, wenn wir ihn wirklich, wenn wir vom Glauben ins Schauen übergehen. Gott ist zu fürchten, habe ich meine Anfang heute gesagt, nur Gott. Ich habe gestern Abend gesucht, wie kriege ich so den Bogen hin, weil von Gott reden viel. Es gibt viel Gott und mit Gott kann man auch Menschen auch, ja, ich glaube schon an den lieben Gott. Ich habe ganz früher mal in einem Predigtseminar so mitbekommen, dass man immer versuchen muss, den Bogen zu Jesus zu kriegen. Jesus. Jesus ist doch meistens so ein bisschen ein zarter Mann in den meisten Videos und Filmen, die wir kennen, mit etwas längerem Haar. Das sieht gar nicht aus wie die 12, die mit ihm unterwegs waren. Schmollschuldrig. Und da wird immer so manchmal auch so extrem lieb dargestellt. Wisst ihr, wen Jesaja da gesehen hat auf dem Thron? Im Johannesevangelium, Kapitel 12, ab Vers 37, schreibt Johannes, das war einer der Jünger, der Jesus am nächsten war. Er schreibt, doch trotz der vielen Wunder, die er, Klammer auf, Jesus, Klammer zu, getan hat, glaubten die meisten Menschen nicht an ihn. Genau das hatte der Prophet Jesaja vorausgesagt. Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wird der Herr seine rettende Macht offenbaren? Die Menschen waren nicht fähig zu glauben, denn Jesaja sagte auch, der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verhärtet, damit ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht verstehen können und damit sie nicht zu mir umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Diese Weissagung Jesajas bezog sich auf Jesus, denn Jesaja hatte dessen Herrlichkeit gesehen. Jesaja hat niemand anders auf den Thron gesehen wie Jesus Christus. der von Anbeginn der Zeit schon existent ist. Und den, wir lesen es aus dem Neuen Testament, dem Gott alle Herrschaft unterstellt hat. Jesus Christus wird auf diesem Thron sitzen und wir werden einmal vor ihm erscheinen. Und Gott sei Dank, wir kennen ihn und er kennt uns. Dieser Johannes ist auch ein Mensch, der Jesus gesehen hat. Einmal als Jünger und dann hat er ihn später nochmal gesehen nach seiner Himmelfahrt. Kennt ihr diesen Bericht aus der Offenbarung? Er schreibt in Offenbarung 1 ab Vers 10, er wurde auf die Insel Patmos verbannt und hatte auf dieser Insel Patmos diese Offenbarung, die er dort auch geschrieben hat, was er dort gesehen hat. Und er schreibt: An einem Sonntag ergriff mich Gottes Geist. Ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune. Schreib alles auf, was du siehst, und sende das Buch an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten zwischen ihnen stand einer, der war wie ein Mensch. Seine Haare waren so hell wie reine Wolle, ja leuchtend weiß wie Schnee, seine Augen glühten wie die Flammen eines Feuers. Die Füße glänzten wie flüssiges Gold im Schmelzofen und seine Stimme dröhnte wie ein tosender Wasserfall. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Sein Gesicht leuchtet strahlend hell wie die Sonne. Als ich das sah, fiel ich wie tot vor seine Füßen nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. So einen Eindruck macht Jesus auf Johannes. Der hat ihn eigentlich gekannt von früher. Und dann hat er ihn gesehen, wie er im Himmel wirklich seine Macht in Besitz genommen hat. Dass er wie tot zu Boden fiel. Wisst ihr, was hier mir am meisten gut tut oder was ich da am meisten für mich in Anspruch nehme? Jesus nimmt sofort die Hand, legt ihn auf und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Diese Erhabenheit, diese Größe lässt sich sofort herunter auf mein Niveau, auf meine Angst und sagt: Fürchte dich nicht. Das ist mir wichtig, das ist mir in letzter Zeit so wichtig geworden, weil ich das so mitkriege, was auch in Deutschland so in Kirchen abgeht, wie auch Gottes Ordnung mit Füßen getreten wird, wie er eigentlich gar nicht mehr respektiert wird, dass wir das vergessen haben, wen wir hier eigentlich anbeten, wen wir nachfolgen. Dieser Gott ist unbeschreiblich groß und dieser Jesus ist eine Nummer. Über den kommt nichts. Aber er kennt mich. Und er legt die Hand auf mich sofort und sagt: Fürchte dich nicht. Es ist nicht einfach momentan. Ne? Es ist auch nicht einfach für uns Christen. Ich habe heute Morgen hier so gedacht, so wenig Menschen, die noch glauben in diesem Land. In den Städten. Früher, wir haben gestern Abend das Thema gehabt, auch in unserer Gemeinde, die lauter Gemeinde war voll. Und das sind Sonntag früh jede Menge Leute durch den Ort gelaufen. Du siehst niemand mehr. Meine Hoffnung ist, dass sich dieser Herr noch einmal erbarmt über dieses Land, was so in die Quere geht, im wörtlichsten Sinn. Es liegt an uns, auch diese Heiligkeit weiterzugeben. Das ist nicht ein lieber Gott, über den alle ein bisschen lustig und ein bisschen die Augen reden, sondern das ist der heilige Gott. Und wir gehören zu seinem Volk. Es ist manchmal schwer, das durchzuführen, weil wir uns manchmal auch zu klein vorkommen und denken, oh, ich habe wieder versagt. Und das wird immer so sein, dass wir hinfallen und wieder aufstehen. Dass wir uns manchmal klein fühlen. Und trotzdem wird er uns immer wieder die Hand reichen und sagt: Fürchtet euch nicht, geht weiter mit mir. Denn die Menschen, die ihm folgen, die werden einmal bei ihm sein. Das ist Fakt. Unter einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde. Das ist unsere Zukunft. Und dafür danke ich Ihnen ohne Ende. Ich möchte am Abschluss mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass wir hier sind, weil du uns erwählt hast. Aus lauter Güte hast du uns zu dir gezogen, Herr, und bis zu diesem heutigen Tag hierher gebracht. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Kraft gibst, dass wir diesen Weg weitergehen können, dass wir nicht verzagen und es uns nicht Angst und Bange wird, wenn wir auf diese Welt schauen, wo so einiges im Argen liegt. Sondern, Herr, wir wollen es zu tun, wie es in deinem Wort steht. Wir wollen unsere Häupter erheben, Herr. Wir wollen nach oben schauen. In der Hoffnung, dass du uns zu dir ziehst. Dass du wiederkommst. Dass wir einmal bei dir sein werden. Herr, ich bitte dich um die Kraft, um die Ausdauer. Dass du unseren Glauben erfrischst. Immer wieder aufs Neue, Herr. Dass wir dankbar sein können, trotz allem. Dass wir fröhlich und freudig sein können, trotz allem, weil wir wissen, dass wir erlöst sind. Dass du, Jesus, unser Fürsprecher bist beim Vater. Dass uns unsere Sünden vergeben sind. Nicht nur die, die wir schon getan haben, sondern auch die, die wir noch tun werden, wenn wir ehrlich mit dir unterwegs sind, Herr. Dafür danke ich dir. Amen. Amen.